Sure.
Yeah.
Gotta get their fesh on.
Yeah.
Gotta get their fesh on. Hurry
up. Oh. Field.
Und damit herzlich willkommen zur letzten Regular Season Folge für das Jahr 2020-21 bzw. für die Saison 2021. Ich bin nicht allein, denn heute sind sogar, der Flo ist wieder da. Hallo Flo.
Hi.
Und der Patrick wird am Ende laut aktuellem Stand noch was dazu beitragen. Wir nehmen nämlich diese Woche etwas früher auf. Und was ein Spieltag. Es war doch die ein oder andere Überraschung mit dabei. Dinge, die man vielleicht auch erwartet hat, aber Dinge, die man auch vielleicht nicht erwartet hat. Und Flo, wie war denn für dich, bevor wir in die Details eingehen, wie war denn für dich der letzte Spieltag? War er so spannend, wie man das zumal so von dem Last Regular Season Week sieht, oder war das für dich eher so, naja, gut, war irgendwie alles wie erwartend?
Nee, also ich fand es schon super spannend, ne? Also wir hatten ja doch echt viele Entscheidungen, die noch irgendwie offen waren. Wer kommt in die Playoffs? An welchem Punkt kommen die Leute in die Playoffs? Und ich fand den Spieltag wirklich spannend. Es waren jetzt nicht die super krassen Überraschungen dabei, aber es waren ganz viele richtig spannende, enge Spiele. Und von daher, ich denke, sind wir alle auf unsere Kosten gekommen.
Ja, auf jeden Fall. Was hast du dir denn angeschaut? Da fangen wir doch mit deinem ersten Spiel an.
Ja, ich habe mit dem Spiel Cowboys Giants, habe ich mir angeschaut, habe ich ja letztes Mal schon gesagt gehabt. Ich habe ja getippt, dass die Giants das Spiel gewinnen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich glaube auch, ja.
Und ich würde auch gleich so ein kleines Spiel machen, oder hätte die Idee, dass wir so ein kleines Spiel machen, so nach dem Motto, wo hatten wir Recht, wo hatten wir Unrecht. Die Giants sind ja jetzt knapp an den Playoffs vorbeigerutscht, weil sie im Prinzip, beziehungsweise weil das Washington Football Team ja ihr Spiel gewonnen hat gegen die Philadelphia Eagles, worüber wir übrigens sprechen müssen, weil da gab es ja einen richtigen Skandal.
Auf jeden Fall.
Und die Giants haben das Spiel 23-19 gewonnen gehabt. Ich fand, es war ein wirklich spannendes Spiel. Es war jetzt nicht unbedingt ein super hochklassiges Spiel, was man aber auch nicht erwarten kann von so einem Division-Spiel. Die beiden Mannschaften mögen sich einfach nicht. Ja. Man sieht auch, Andy Dalton hat als Quarterback der Cowboys irgendwie 240 Yards, eine Interception, kein Touchdown. Wenn man das so ein bisschen rüberspiegelt, Daniel Jones, 230 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Da sieht man schon, das waren jetzt nicht die High-Scoring Offenses gewesen. Aber, und das fand ich ganz spannend, die New York Giants oder der Offensive Coordinator der New York Giants ist ja der ehemalige Head Coach der Dallas Cowboys, nämlich Jason Garrett. Und der kennt natürlich die Cowboys in- und auswendig. Ja? Er hat die Mannschaft, ich glaube, über fast 8 Jahre lang als Head Coach trainiert. Und da hat man dann auch gemerkt gehabt, also die Giants waren schon ziemlich gut eingestellt auf die Cowboys. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der Quarterback Andy Dalton, der ja der Backup von Dak Prescott ist, er hat es nicht schlecht gemacht, aber der ist halt auch kein riesiges Quarterback-Talent. Also der hat nicht den riesigen Arm oder die Explosivität. Aber was ihn immer ausgezeichnet hat, war Genauigkeit. Und das ist ihm in dem Spiel so ein bisschen abgegangen, weil die Giants es echt gut gemacht haben. Man muss sich vor Augen führen, dass die Cowboys mit im Prinzip ihrem Receiving-Duo aus CeeDee Lamb, der Rookie, Mike Gallup und Amari Cooper schon drei wahnsinnig starke Receiver haben. Und die haben die Giants echt gut verteidigt gehabt. Von daher war das jetzt für mich auch nicht unverdient oder überraschend gewesen, dass die Giants das Spiel gewinnen. Wenn man sich vor Augen führt, die Giants sind 1-5 gestartet, sind bei 6-10 rausgekommen. Das heißt, am Ende der Runde haben sie 5-5 gespielt. Das war ja das, wo ich am Anfang gesagt habe, ich habe das Gefühl, dass die Giants nicht weit davon entfernt sind, so die neuen Miami Dolphins zu werden, die einfach zwar verlieren, aber richtig gut spielen. Und das hat sich zum Ende der Saison bewahrheitet, sind jetzt bei 6-10 raus, haben die Playoffs verpasst, aber ich glaube, dass die Giants mit den Coaches und der Mannschaft schon ganz gut dastehen. Jetzt kriegen sie nächstes Jahr ihren Top-Running-Back Saquon Barkley zurück, also von daher glaube ich schon, dass die Giants nächstes Jahr in der Division auch wieder ein gehöriges Wörtchen um die Playoffs mitreden können.
Definitiv. Also das war noch viel ausführlicher, als ich erwartet habe. Man merkt, wenn du mal ein paar Tage oder beziehungsweise warst ja eine längere Zeit nicht dabei gewesen, dass du dann umso mehr Lust hast, noch viel detailverliebter über die Spiele zu reden.
Ja, absolut. Ja, und ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie Dallas Cowboys, New York Giants, das sind so Traditionsfranchises. Das sind so Teams, die ich immer ganz gerne verfolge.
Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich doch mal zu meinem ersten Spiel kommen. Ich habe mir die Titans gegen die Texans angeschaut. Ja, ich hätte mir vielleicht mehr die Spiele anschauen sollen, bei denen es noch drauf ankommt. Da habe ich aber auch noch eins gesehen. Also Titans-Texans ist eines der Spiele, das dieses Mal wieder bewiesen hat, dass die letzten 3 Minuten Gold wert sind. Denn es war nämlich so gewesen, dass gegen Ende, also um mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz auch nochmal die Stats aufrufen. Denn Titans haben wir ja dieses Jahr schon öfters drüber gesprochen, dass die meiner Meinung nach mit eines der besten Teams geworden sind. Wir haben, glaube ich, auch letzte Woche gesagt, dass es auch, sagen wir mal, sich von einem etwas undergroundigen Team zu einem sehr, sehr soliden Konkurrenz. Also es ist einfach ein grundsolides Team geworden, das einfach jetzt auch bewiesen hat mit diesem Ergebnis, das sie am Ende da hingelegt haben, mit einem Standing von 11-5. Das ist halt einfach eines der besten Teams dieses Jahr gewesen. Und du hast Titans Texans nicht gesehen, richtig?
Nee, ich habe mir nur die Zusammenfassung von dem Spiel angeschaut, weil wir ja über eine Sache gesprochen haben, nämlich über den Running Back der Titans, der auch wieder ein überragendes Spiel gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall.
Derrick Henry, 250 Yards und 2 Touchdowns, hat damit die 2000 Rushing Yards Grenze in der Saison geschafft, was ich glaube als erster, als 7. oder 8. Spieler in der Geschichte. Wir kommen vielleicht gleich noch dazu, wem wir im Moment so ein bisschen MVP und sowas geben würden. Für mich Derrick Henry definitiv mit dieser Saison, zumindest in dem Rennen um den MVP-Titel, der wirkt einfach brutal, oder? Also als wie ein Mann, der gegen Kinder spielt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, mein persönliches Highlight bei dem Spiel war einfach zum Schluss. Also ich muss auch sagen, dass die Cowboys keine schlechte Partie hingelegt haben. Die Texans. Ich war etwas überrascht, dass es dann doch wirklich zum Schluss nochmal so knapp wurde, weil für mich waren die Titans eigentlich der klare Favorit. Wir hatten es auch, glaube ich, letzte Woche auch ziemlich schnell so abgetan zu sagen, ja, das ist eindeutig, wenn das die Titans gewinnen. Also eindeutig war das dann nämlich nicht, denn jetzt muss ich gerade mal überlegen, es war auf der Uhr, waren es noch, Total Time war 2:59. Da sind die Texans in Führung gegangen mit einem Touchdown. Aber mit einem nicht versenkten Field Goal, also sprich nur 6 Punkte, damit dann auf 35-31. Das heißt, die goldene 3-Punkte-Marke wurde ja quasi erreicht. Das waren 7 Punkte. Sorry. Ich bin heute, man merkt, ich bin etwas, ich habe gestern recht viel gearbeitet. Nicht so ganz auf der Spur. Die Texans hatten natürlich ihren Touchdown gemacht und sind damit in Führung gegangen. Dann ganz kurz vor Schluss, wir haben dann die Titans nochmal aufgeholt auf 38-35, was wiederum dann nur 3 Punkte Abstand waren. Und dann haben es die Texans geschafft, sozusagen in der letzten Minute bei 1:24 noch auf 38-38 auszugleichen. Und dann mit 18 Sekunden auf der Uhr haben die Titans das Field Goal geschossen. Deswegen möchte ich dieses Spiel auch besonders nochmal erwähnen. Der Kicker hat quasi an das Goal, an den Pfosten geschossen. Und der ist nach innen reingeflogen. Also es hätte einfach alles schief gehen können, noch in dieser letzten Sekunde. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das mit anzuschauen. Kann ich auch jedem nochmal die Highlights empfehlen. Denn im Großen und Ganzen war das auch ein unheimlich... Also ich sage immer ganz gerne für Neulinge, das ist so ein Footballspiel, das eigentlich ein sehr schönes, repräsentatives Spiel ist, das man sich anschauen kann, um so ein bisschen mehr zum Thema... wenn man sich ein bisschen mehr Scores anschauen will, ein bisschen mehr Touchdowns anschauen will, wenn man halt quasi vielleicht noch nicht so tief in der Materie drin ist, um auch ein bisschen mehr vom Spiel zu sehen, weil diese ganz krass strategischen Spiele, die ja meistens im Super Bowl vorkommen, wo dann nicht so viel passiert, wo man immer nur denkt, so, ja, irgendwie war das jetzt nicht so extrem spannend, habe ich schon ein paar Mal gehört beim Super Bowl, ne?
Aber ich erinnere mich an das Spiel der Rams gegen die Patriots. Vor 2 oder 3 Jahren, was irgendwie 14,
ja, stimmt.
14, 10 oder so ausgegangen ist oder sowas.
Oh, das war so langweilig. Da war ich damals noch in unserem Irish Pub gewesen. Das war nicht letztes Jahr, das war vorletztes Jahr war das gewesen.
Genau.
Das war die Season, warte mal, letztes Jahr war 19, 20, 18, 19 war das gewesen, die Season. Ja, und im Großen und Ganzen, du hast ja schon erwähnt, Derrick Henry Monster. Mehr kann man einfach nicht sagen.
Ja.
Und Ryan Tannehill hat meiner Meinung nach auch ein absolut starkes Spiel abgeliefert. Und auf Seiten der Texans, Deshaun Watson, 365 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception insgesamt. Das ist natürlich auch nicht zu verachten, weil 365 Yards für ein QB ist halt auch eigentlich schon herausragend.
Ja, also ich muss auch sagen, Deshaun Watson ist für mich auch einer wirklich der 5 bis 7 besten Quarterbacks in der Liga. Deshaun Watson hat wirklich, ist unfassbar gut, hat letztes Jahr die Texans ja auch in die Playoffs geführt gehabt. Die haben sogar dann relativ schnell hoch, auch in der Wildcard Round oder in der ersten Runde, gegen die Chiefs geführt gehabt, haben dann nachher verloren, weil Pat Mahomes ein wahnsinniges Comeback hatte. Aber die Texans, um Deshaun Watson tut es mir leid, weil die Texans haben einfach völlig zu Recht auch ihren Head Coach während der Saison entlassen, der auch wahnsinnig dumme Moves gemacht hat. Ich erinnere, DeAndre Hopkins für fast nichts nach Arizona getradet. Die Texans sind für mich, die müssten ein bisschen was machen, weil Deshaun Watson ist für mich ein wirklich herausragendes Talent. Der ist ja auch noch wahnsinnig jung. Ich glaube, der ist noch keine 25. Aus dem muss man eigentlich jetzt so, wenn er in seine besten Jahre kommt, muss man eigentlich richtig was rausholen. Von daher hoffe ich, dass die Texans da in der Offseason ein paar Moves machen und Deshaun Watson einen entsprechenden Kader zur Verfügung stellen. Oder ihn nach San Francisco traden.
Aber das ist auch sowas, da freue ich mich auch schon wieder mit dir darüber zu reden, was so in der Free Agency passiert und so weiter. Das war, fand ich letztes Jahr mit einem unserer interessantesten Gesprächsrunden.
Ja,
dann switchen wir doch zu deinem nächsten Spiel. Was hast du denn dir noch angeschaut?
Ja, schwer überraschend. Ich habe mir dann parallel, ich habe mit Dallas gegen die Giants geguckt, habe aber parallel auf dem Laptop, auf meinem Game Pass auch noch Falcons gegen Buccaneers geguckt. Einfach, weil ich Tom Brady wahnsinnig gerne spielen sehe. Und es war ein richtiges Highscoring-Game und Tom Brady hat insgesamt 399 Yards, 4 Touchdowns und 1 Interception, wobei die Interception auf den Receiver Scotty Miller war und der hat den Ball zwar gefangen, der ist ihm dann aus den Händen nach oben gepoppt, dadurch ist er intercepted worden, also würde ich jetzt, klar erzählt statistisch zu Brady, würde ich jetzt aber nicht unbedingt als seinen großen Fehler da ansehen, womit er insgesamt 40 Touchdowns diese Saison geworfen hat. Das ist schon sehr beachtlich. Ja. Die Bucks jetzt bei 11-5 rausgekommen. Ich persönlich hat Brady meine Erwartungen an ihn übertroffen. Neues System, neuer Coach, neues Team. Und das in einer Saison, wo es keine Vorbereitung, keine OTAs gab. Man konnte praktisch keine richtige Vorbereitung machen durch Corona. Von daher, ich bin hoch überrascht oder positiv überrascht, wie gut Tom Brady in der Situation bei den Bucks auch angekommen ist. Und ich glaube, dass die Bucks ein wahnsinnig schweres Team sein werden, für jeden in den Playoffs zu spielen. Atlanta auf der anderen Seite, 4-12. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir von denen ein bisschen mehr erwartet, aber auch die haben ja während der Saison ihren Coach entlassen.
Ja, ich habe dir nichts hinzuzufügen. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Ich habe nämlich gerade jetzt auch schon für ein Spiel, über das wir uns im Vorgespräch noch unterhalten haben. Ich habe mir jetzt gerade noch mal so ein paar Sachen rausgeholt, aber möchtest du noch ganz gerne was hinzufügen zu deinem Falcons Buccaneers Spiel? Also ich gebe dir natürlich recht, Tom Brady hat dieses Jahr aus Sicht eines, also ich, wie gesagt, ich bin jetzt ja auch schon 5 Jahre in dem Thema drin. Und für mich war das ein unheimlich, also ich habe inzwischen auch verstanden, dass der Wandel von eingespieltes Team, was er ja bei New England permanent hatte, und der Coaching war ja schon, also du bist ja irgendwann wirklich wie ein Fahrrad einfahren, ne? Oder sich an weiß ich, eingewöhnender Wohnung, keine Ahnung, so doof das jetzt auch klingen mag, aber es war einfach so, dass Brady ganz viele Jahre sich in einem unheimlichen Wohlfühl Ding befunden hat, in dem er quasi sich genau wusste, das sind meine Spieler, das ist mein Coach, das ist mein Staff, das ist quasi auch mein Stadion, das ist quasi das, was, das sind die Gegner, die man normalerweise jede Season sieht und so weiter und so fort. Und dann so eine Saison hinzulegen mit einem komplett neuen Team in einer anderen Division und so weiter und so fort, das ist meiner Meinung nach, zeigt das halt auch nochmal die Klasse von Tom Brady.
Genau, es gibt ja ganz viele, die sagen, er ist so ein System-Quarterback und so weiter. Ganz ehrlich, wenn man jetzt sieht, die Patriots haben 10 Pass-Touchdowns die ganze Saison gehabt. Tom Brady hat jetzt in Tampa Bay 40. Klar, er hat bessere Waffen, gute Receiver. Aber dann zu sagen, er wäre ein System-Quarterback, finde ich relativ frech. Ich muss sogar ehrlich gesagt sagen, mir scheint das System in New England gewesen zu sein, naja, Brady macht das schon irgendwie, ja, von daher, ich glaube auch an der Stelle, das tut Tom Brady auch gut, dass er da an der Stelle sich vielleicht so ein bisschen Separation gegenüber Bill Belichick und sowas haben kann, weil ich glaube, das war ja das große Ziel von beiden, sich an der Stelle zu trennen, um einfach zu sehen, okay, wer kann es denn ohne den anderen? Brady hat das jetzt zumindest mal anblinken lassen, dass er das kann. Bill Belichick müssen wir uns über die nächsten 1-2 Jahre erstmal angucken.
Wie gesagt, du hast ja schon, ich weiß gar nicht, was im Vorgespräch sagt, aber direkt im Podcast, du hast ja schon so ein bisschen einen Traum geäußert, in Anführungsstrichen einen Traum, dass der Quarterback der 49ers, Jimmy Garoppolo, eventuell zurückkommen könnte, was ja so ein bisschen in der Rumorküche unterwegs ist, nach New England.
Ganz genau. Also ich gehe fest davon aus, dass die 49ers nächstes Jahr einen neuen Quarterback haben werden. Wer das sein wird, kann man ja vielleicht mal noch ein bisschen drüber spekulieren, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Patriots sagen, komm, Jimmy Garoppolo, wir holen dich zurück und vielleicht holen sie auch noch Cam Newton und sagen, komm, wir machen ein offenes Rennen in der Preseason und gucken uns an, wer es sich verdient hat. Ich glaube nicht, dass Cam Newton gesetzter Starting Quarterback irgendwo in der Liga ist. Ich könnte mir aber vorstellen, weil er sich einfach, glaube ich, von dem, was ich gesehen habe, von der Persönlichkeit und auch vom Einsatz als tadelloser Teamspieler und Anführer gezeigt hat. Die sportliche Leistung war jetzt nicht unbedingt überragend, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Belichick vielleicht sagt, naja, wir geben dir zumindest die Chance, um den Job zu kämpfen. Ja? Könnte ich mir vorstellen, würde ich jetzt aber nicht unbedingt meine Hand für ins Feuer legen.
Ja. Ich würde dann auch switchen zu meinem nächsten Spiel und das ist eigentlich so ein bisschen eine der Highlight-Partien gewesen. Haben wir uns im Vorhinein auch schon ganz kurz darüber unterhalten und ich habe mir jetzt quasi noch mal kurz ein paar Dinge durchgelesen, währenddessen wir hier schon gesprochen haben. Denn die Steelers haben gegen die Browns gespielt. Jetzt möchte ich aber auch nichts vorwegnehmen. Ich glaube, dein drittes Spiel war nicht Steelers-Browns. Was gehört, hast du noch ein anderes geschaut, oder?
Ich habe noch San Francisco gegen Seattle geschaut.
Perfekt, das besprechen wir gleich, denn ich würde ganz gerne über Steelers-Browns reden. Punkt Nummer 1. Viele haben sich vielleicht gewundert, dieses Spiel guckt haben, so, hey, was ist denn mit Roethlisberger? Die Aussage war, dass Roethlisberger dieses Spiel nicht spielen wird, aus einem ganz einfachen Grund. Es macht keinen Sinn. Pittsburgh konnte nicht mehr den First Round Bye erreichen und sie waren safe in den Playoffs. Also man muss bedenken, Roethlisberger ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Und Roethlisberger hat sich in den letzten Jahren gerade immer kurz vor, also es war glaube ich vorletztes Jahr oder vor 3 Jahren in den Playoffs sogar irgendwie die Hand gebrochen. Wo dann der Ersatz-Quarterback aus Feld kam und er hat es überhaupt nicht hinbekommen und dann kommt Roethlisberger irgendwie mit komplett vollgepumpt mit Medikamenten wieder aufs Feld und gewinnt noch fast das Spiel.
Das war eine lustige Szene, ja.
Ey, das war, also da habe ich auch nur gedacht, ganz okay, was haben sie in dem reingepumpt? Irgendwelches Pferdebetäubungsmittel, keine Ahnung. Ja, und Mason Rudolph hat quasi ist quasi gestartet statt Roethlisberger. Und man muss mal sagen, was schätzt du denn, wie viele Yards der junge Mann gemacht hat?
Ich habe es jetzt leider vor mir, deswegen so viele hätte ich ihm nicht zugetraut.
Ich auch nicht. 315 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception und ich muss sagen, die Browns sind dieses Jahr, das haben wir schon öfters gesagt, das ist inzwischen ein ernstzunehmender Gegner. Das ist nicht mehr das Team, das es vor 3 Jahren war. Haben wir letzte Woche sehr ausführlich drüber gesprochen. Aber die Browns haben sich zu einem unheimlich starken Team avanciert. Ich muss auch sagen, mir hat das Baker Mayfield in diesem Spiel unheimlich gut gefallen, obwohl er quasi nur 196 Yards hatte. Aber ich fand, es war mit das sagen wir mal, mit das koordinierteste Spiel der Browns. Es hat gar nicht mehr so chaotisch gewirkt wie noch ganz am Anfang der Saison oder vielleicht sogar Ende letzter Saison. Ich finde, dass die Browns unheimlich sich entwickelt haben. Das hast du auch in diesem Spiel schön gesehen. Denn wichtig ist, wie performst du in den letzten 10 Minuten? Und die Browns haben am Ende 22-24 gewonnen. Man muss aber auch dazu sagen, Pittsburgh hat meiner Meinung nach auch nicht wirklich schlecht gespielt, sondern es war einfach ein grundsolides Spiel, meiner Meinung nach auf Augenhöhe. Ich tippe mal, hätte Roethlisberger gespielt, hätten sie vielleicht gewonnen, hätten sie wahrscheinlich sogar gewonnen, aber im Großen und Ganzen bin ich von der Leistung von Baker Mayfield und seinem Team, hat mir sehr gut gefallen. Und was mir besonders gut gefallen hat, war die letzten 10 Sekunden, denn es ging um die Two-Point-Conversion nach dem Touchdown der Steelers und die Browns haben da einfach unheimlich gut verteidigt, dass dann der gute Mason Rudolph in Bedrängnis kam, weil es ist ja auch immer so, du willst ja bei der Two-Point-Conversion, also für die da draußen, es gibt ja immer mal wieder Leute, die noch neu dazukommen, Two-Point-Conversion, du kannst nach dem Touchdown entscheiden, ob du jetzt ein Field-Goal kickst, dann kriegst du halt einen Punkt, wenn du triffst, oder du machst eine Two-Point-Conversion, das heißt, du machst quasi nochmal einen Snap, als würdest du auf einen Touchdown gehen, also sprich auf einen regulären Running- oder Passing-Touchdown. Und das war in dem Moment die einzige Möglichkeit, um quasi noch gleichzuziehen und quasi einen Unentschieden rauszuholen. Und da haben aber dann die Browns, die D-Line der Browns hat dann wirklich sehr schnell reagiert und auch das Backfield hat gestimmt. Also es war einfach sehr gut verteidigt dann und dann war halt Mason Rudolph unter Druck gekommen und da hat man auch gemerkt, okay, ihm fehlt einfach auch diese Erfahrung auf dem Feld, aber ich finde, er hat für dieses Spiel eigentlich wirklich sehr gut performt und das zeigt auch mal wieder, okay, sie sind nicht mehr nur auf Roethlisberger angewiesen, sondern da kann auch ein Ersatzquarterback ziemlich viel Punkte machen.
Dem stimme ich 100% zu. Ich gehe auch so weit zu sagen, ich habe ja vorher gesagt, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass die Browns gewinnen, auch höher gewinnen. Ich muss sagen, ich bin bei dir, dass ich sage, es war die Spielen auch, finde ich, durch den Coach Stefanski mittlerweile einen sehr strukturierten, disziplinierten Football. Aber ich hätte erwartet, dass sie das Spiel deutlicher gewinnen. Wenn man überlegt, dass zum einen Roethlisberger nicht gespielt hat, auf der anderen Seite aber auch TJ Watt, der Bruder von
Ja, Jackson stimmt, der Linebacker, ne?
Linebacker-Position. Der aus meiner Sicht einer der Favoriten auf die Defensive Player of the Year Award war, der nicht gespielt hat. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, ich hätte vorher gesagt gehabt, die Steelers fliegen auch in der ersten Runde raus und jetzt nach dem Spiel, weil sie ja auch jetzt in der nächsten, also diese Woche schon wieder gegen Cleveland spielen in der ersten Runde, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Cleveland Browns ein enges Spiel haben, aber dass die Steelers das vielleicht aufgrund der höheren Playoff-Erfahrung knapp gewinnen werden.
Ja, das, über Playoff-Picture reden wir gleich nochmal. Da gehen wir jetzt ja quasi nochmal dann durch, was jetzt eigentlich, wer jetzt quasi in den Playoffs drin ist. Kommen wir doch, du hast so gesagt, du hast noch ein Spiel richtig geschaut. Ich hätte übrigens noch zwei Partien, über die ich gerne reden möchte, aber das eine geht es mir auch wieder nur um die letzten paar Sekunden, in Anführungsstrichen. Ja. Aber fang doch mal mit deinem Spiel noch an. Du hast noch gesagt, du hast die...
Ich habe Seahawks gegen 49ers noch geschaut, einfach so, weil es als 49er-Fan ist es natürlich eines der Top-Spiele. Es ist eine Division-Rivalität gegen Seattle. Man mag sich einfach nicht, das ist auch völlig in Ordnung. Und man hat gesehen, dass San Francisco wirklich eigentlich eine Top-Mannschaft ist. Ja, die haben immer noch wahnsinnig viele Verletzte. Sie haben mit Bethard auf Quarterback gespielt, der aus meiner Sicht einfach nicht tragbar ist. Das muss man so deutlich sagen. Wie alle drei Quarterbacks, die derzeit im Kader sind bei den San Francisco 49ers, das ist Nick Mullins, das ist CJ Bethard und Jimmy Garoppolo, wünsche ich mir als 49ers-Fan, dass sie am Ende des Jahres oder am Ende der Saison nicht mehr Teil dieser Franchise sind. Dass wir da uns neu aufstellen. Aber wenn man das sieht, San Francisco hatte bis zum letzten Viertel 9-6 geführt. Da siehst du einfach, wie stark diese Defense ist. Seattle, die ja wirklich eigentlich von ihrer Offense leben, hatten bis zum vierten Viertel hatten sie 6 Punkte, also 2 Field Goals. Und ja, die Offense der 49ers war einfach nicht stark genug, um das an der Stelle wirklich Kapital draus zu schlagen. Deswegen hoffe ich, dass da einfach nächste Saison offensiv ein bisschen was passiert, weil ich glaube, dass wir ein gutes Team zusammen haben. Und das war einfach für mich der Grund, warum ich das Spiel auch geschaut habe. Ich wollte mir einfach nochmal so einen letzten Eindruck verschaffen. Das, was ich gesehen habe, hat mir ein bisschen Mut gemacht für die kommende Saison und ich hoffe, dass die ganzen Verletzten zurückkommen. Dann wird San Francisco nächstes Jahr auch wieder eine gute Rolle spielen und definitiv in die Playoffs kommen.
Ja, klingt auf jeden Fall grundsolide. Also ich finde es halt schon krass, dass du als 49ers-Fan dann auch sagst, eigentlich haben wir keinen Quarterback mehr, der dieses Team aktuell dahin bringen kann, wo sie letztes Jahr gestanden haben.
Ja, das Problem ist, dass die Franchise das Vertrauen in Jimmy Garoppolo verloren hat. Ja,
ja, das stimmt.
Man hat das gemerkt gehabt im Super Bowl und auch in den Playoffs. Wenn man mal überlegt, die sind fast nur gelaufen. In dem Halbfinale oder Conference-Finale gegen die Green Bay Packers hatte Jimmy Garoppolo im ganzen Spiel 8 Pässe.
Ja.
Ja. Und davor, die Saison war er verletzt gewesen, jetzt war er wieder, oder diese Saison war er wieder verletzt. Er schafft es einfach nicht, gesund zu bleiben und auf dem Feld zu bleiben. Und das trägt nicht unbedingt zum Vertrauen des Trainers bei. Und die Mitspieler merken das natürlich. Wenn du als Quarterback, als Anführer der Mannschaft nicht den Rückhalt des Trainers unbedingt hast, dann kriegst du das Team nicht geführt. Ja, und das hat man dieses Jahr gesehen. Ja, und deswegen glaube ich einfach, ich glaube nicht, dass Jimmy Garoppolo ein schlechter Quarterback ist, ganz im Gegenteil sogar, aber ich glaube einfach nicht, dass er der richtige Quarterback für dieses Team ist.
Naja, dann schauen wir mal, ob Jimmy Garoppolo vielleicht bald wieder unter der Flagge der Patriots aufläuft oder vielleicht bei einem ganz anderen Team. Ich möchte ganz gerne... Hast du denn
noch geschaut?
Ich habe für mich das persönlich spannendste Spiel, ich würde jetzt nicht sagen der ganzen Saison, aber vielleicht das spannendste Spiel des Spieltags mir angeschaut. Es ging für beide Teams um nichts mehr und trotzdem haben sie krass performt. Die Rede ist von den Raiders gegen die Broncos. Ich weiß noch, meine erste Season, wo ich angeschaut habe, haben die Broncos, glaube ich, den Super Bowl gewonnen. Das war das letzte Mal, wo Peyton Manning aufgelaufen ist. Ja, genau. Und ich habe ja diese Saison gesagt, dass die Raiders für mich so ein geheimer Favorit sind. Ne? So... Auf die Playoffs haben sie leider nicht geschafft. Dieses Spiel haben sie gewonnen. Und es geht darum, wie haben sie gewonnen und was sind denn eigentlich auch die Stats gewesen. Und das zeigt mir einfach, dass beide Teams, also ich meine, Denver hat nach diesem Spiel 5-11 gestanden und die Raiders 8-8. 8-8 ist jetzt für ein Team jetzt nicht die schlechteste Leistung. Ist halt genau Mittelfeld auf gut Deutsch gesagt. Aber Derek Carr, 371 Yards, 2 Touchdowns, 2 Interceptions, super ärgerlich. Und Darren Waller mit 117 Receiving Yards sowie Josh Jacobs mit 89 Rushing Yards und 2 Touchdowns. Also ich habe an diesem Spiel gemerkt, gib den Raiders mal noch ein Jahr. Also ich glaube, nächste Saison ist das wieder nochmal ein ganz anderes Team. So ähnlich wie ich damals die Prognose aufgestellt hatte, was die 49ers anging, wo es hieß so, ja, okay, jetzt haben sie Jimmy Garoppolo, haben diese Saison kein Spiel verloren. Aber die war natürlich auch nicht eingroovt gewesen. Genauso wie das die erste Saison von, wie heißt er von den Browns, der Quarterback? Da haben wir gerade eben drüber gesprochen. Mayfield, genau. Da war es auch so, die erste Saison, wo er da war, wo es dann noch hieß, ja, okay, jetzt müssen wir erstmal gucken. Aber die haben halt schon gut performt, aber sie haben es ja nicht ganz eingegroovt gehabt. Und ich glaube, dass die Raiders, ja, ich weiß, dass Derek Carr jetzt nicht die erste Saison bei den Raiders ist, aber ich glaube, dass die Raiders nächste Saison eine sehr viel größere Rolle spielen werden. Also ich glaube, dass die Raiders nächstes Jahr nicht so einfach, sagen wir mal, dass sie kein 8-8 gehen, sondern dass sie eher für mich ein, sagen wir mal, 10-6 Kandidat sind, vielleicht sogar 11-5, mal gucken. Aber ich glaube, nächstes Jahr könnten die Raiders in die Playoffs kommen. Was war das, was mich am meisten an diesem Spiel begeistert hat? Und auch hier, wie bei dem Titans-Texans-Spiel, die letzten Minuten, es war wirklich wieder so, die letzten 2 Minuten, ich muss mir gerade nochmal anschauen, wann genau auf der Uhr, ich habe hier immer diese schönen Stats hier offen, es war ja so, dass bis kurz vor Schluss die Broncos dann nochmal geführt haben und dann war es halt so, dass die Raiders quasi nochmal in Führung gegangen sind, Und zwar wirklich auf die, wieder in den letzten 2 Minuten. Und dann kam der ganz große Moment, denn es kam nochmal zu einem Field Goal. Denn es hätte quasi für die Broncos, sie hätten noch gewinnen können. Und es war das zweite Mal in diesem Spiel, dass die Raiders einen Kick geblockt haben. Das passiert normalerweise wirklich sehr selten. Also es ist etwas, was nicht so oft vorkommt. Ich habe selbst Football gespielt. Es ist nicht so einfach, an diesen Ball dran zu kommen. Deswegen dahingehend sehr starke Leistung der Defense. Und ich muss auch sagen, es war einfach ein Herzschlagfinale, wirklich. Obwohl es um gar nichts mehr ging, beide Teams am 100% geben. Das ist halt auch das Geile am Football. Du willst halt einfach, du weißt halt als Spieler, okay, das ist das letzte Mal, wo wir jetzt auf dem Platz stehen, bis nächstes Jahr im September, beziehungsweise richtiges Spiel bis August.
Genau. Ja, von daher, du hast das ja, das war ja so ein bisschen auch, was du gesagt hast, vor der Saison von dir predicted die Raiders. Man merkt langsam, Coach John Gruden, der hinterlässt da wirklich Fingerprint auf dieser Mannschaft, ne?
Ja.
Also man merkt auch an, dass sie wirklich hart spielen, dass sie wirklich gut spielen. Und ich hoffe auch, ganz ehrlich, dass die Raiders nächstes Jahr oder nächste Saison hoffentlich dann mit Zuschauern einem wahnsinnig coolen Stadion und diesem Bad Boy-Image, dass sie da wirklich auch in der NFL da auch wirklich für Furore sorgen. Also fände ich auch wirklich spannend und gut für die Liga.
Man muss auch dazu sagen, die Raiders waren ja, ich erinnere mich noch, als ich mich noch nicht für Football interessiert habe, dass du zum Thema hier dieses Bad Boy-Image, das Raiders-Logo, das Washington Football Team, ehemalige Logo und 49ers. Das war ja so ein bisschen das, was ich als Kind oder als Jugendlicher am meisten wahrgenommen habe. Und Dolphins. Das waren so diese 4 Teams, die immer irgendwie auf T-Shirts und so weiter drauf waren, wo ich noch gar nicht wusste, was das überhaupt für eine Sportart ist. Und die Raiders sind halt auch so ein bisschen Kultverein, weil ich selbst, jetzt seitdem ich, wie gesagt, seit 5 Jahren Football schaue, ich sehe immer wieder Raiders, Mützen, Klamotten, was auch immer, die haben schon auch eine große Fanschar in Deutschland. Also, und das auch schon über Jahre hinweg.
Definitiv.
Und ich denke jetzt halt natürlich auch durch den Stadionwechsel und allem drum und dran, das ist ja auch immer so ein bisschen verwirrend, finde ich, im Football, dass sie dann, also es kommt jetzt nicht so oft vor, wie jetzt das ein Trade von einem Spieler passiert, dass sie den Stadion wechseln, aber bei den jetzigen Las Vegas Raiders ist das halt schon auch das war schon auch ein großer Wechsel, ne? Und wie gesagt, ich glaube, dass die Raiders nächste Saison auf jeden Fall sehr viel problematischer werden für ihre Gegner. Und ich möchte an dieser Stelle natürlich auch nochmal für die Bronco-Fans da draußen auch nochmal die Drew Lock-Statistik vorlesen, denn 339 Yards und 2 Touchdowns ist auch ziemlich stark. Und Jerry Jeudy heißt er, glaube ich, 140 Yards, 1 Touchdown. Das ist natürlich auch eine Receiving Yards, das ist natürlich auch eine Mordsleistung. Also das war meiner Meinung nach, hätte das auch locker ein Spiel in den Playoffs sein können, weil beide Teams haben einfach alles gegeben und am Ende hat es dann halt für die Raiders aufgrund der besseren Defense-Leistung mit minimals bessere Defense-Leistung halt gepasst, weil, wie gesagt, einen Kick zu blocken ist halt wirklich Gold wert.
Ja. Absolut, ja, das sind 3 Punkte, die der Angriff auf jeden Fall safe mitnimmt, weil er eigentlich ist er noch enttäuscht, dass er keine 7 hat, aber die 3 nimmt man immer safe mit. Und die da nicht zu haben, das tut schon weh.
Ja. Vor allem, wenn es zum Schluss darum geht, das Spiel noch zu gewinnen. Das genau. War ja auch noch so der Fall. Und die Two-Point-Conversion haben ja die Raiders auch noch gepackt. Das heißt, sie hätten ja eigentlich 30-31 gestanden. Und dann quasi die Two-Point-Conversion, die Punkte gemacht, was auch super solide war. Also das war einfach stark. Das war halt genau das, wo, wenn du jetzt die gleiche Szenerie nimmst von den Browns gegen die Steelers, wo der Steelers-Quarterback einfach in dem Moment nicht in die Nerven hatte und die hatten halt die Raiders in dem Moment einfach gehabt.
Ja, naja. Absolut.
Hast du noch ein Spiel?
Nee, ich habe eigentlich kein Spiel mehr.
Okay, dann gehen wir noch vielleicht auf in Anführungsstrichen mein Team ein, denn ich habe nichts anderes erwartet. Und ich muss auch sagen, es war für mich vielleicht eines der solidesten Spiele, das die Packers diese Saison abgeliefert haben, gegen die Bears. Es war einfach ein 35-16 Sieg und damit auch klarer Gewinner dieser ja, dieser League, denn die Packers sind quasi mit den Kansas City Chiefs jetzt aktuell die Teams, die in den direkten Divisional Playoffs sind und quasi sich einen Bye verdient haben. Ich muss sagen, ich habe das Spiel geguckt und ich habe wirklich, mich hat es zu keiner Sekunde gewundert, weil es war einfach, Aaron Rodgers hat meiner Meinung nach so unheimlich konzentriert gespielt. Es hat sich für mich angefühlt, als wäre das eines der rundesten Spiele, das ich jemals von den Packers gesehen habe. Aaron Jones, diesmal nur mit 42 Yards, was Rushing angeht. Und Marcus Valdes-Scantling, 87 Receiving Yards, ein Touchdown. Jamal Williams mit 26 Rushing Yards und Robert Tonyan, wie gesagt, ich finde ja immer mehr, haben wir schon ein paar Mal die Saison drüber gesprochen, Rodgers hat nicht so diese, ja, das sind meine mein Ziel, wie es schon vor ein paar Jahren noch war, aber ich finde, dieses Mix-Up macht dieses halt auch so spannend, denn Rodgers wird dadurch auch unberechenbarer. Und ja, es gab, glaube ich, zwei historische, in Anführungsstrichen, Packers-Statistiken, denn Davante Adams hat mit 115 Receiving Yards diese Saison die meisten Single-Season Receiving Yards in der Green Bay Packers-History erreicht. Und Aaron Rodgers hat mit 56 Career Games mit 3+ Passing Touchdowns und 0 Interceptions die zweitmeiste in der NFL seit 1950. Und natürlich noch, Aaron Rodgers hat mit 100+ Passing Rating in 14 Games diese Saison die meisten Single Seasons in der Super Bowl Era überhaupt.
Ja, also das ist auch für mich an der Stelle definitiv, ist da auch in dem Spiel wieder rausgekommen. Und das hat man auch gemerkt, das, was du gerade gesagt hast, dieses Hochkonzentrierte. Man hat gemerkt, Tom Brady will, Aaron Rodgers
fast
will auf jeden Fall diesen MVP-Titel haben. Ja. Pat Mahomes, für mich neben Derrick Henry und Aaron Rodgers, die drei Top-Kandidaten. Vielleicht können wir auch noch den Quarterback der Bills,
Josh Allen, mit
dazu holen, der auch eine Bombenrunde gespielt hat.
Die aber im Pat Overall Mahomes vor den Packers übrigens stehen. Also die Reihenfolge ist Chiefs, Bills, Packers.
Genau, und die Bills sind auch für mich, und da kommen wir nachher auch zu, eines der absoluten Top-Teams, ja, gerade auch von der Formkurve her, diesen 9-1.
Die haben 56
gegen die Bills, gegen die Dolphins. Gegen die Dolphins, und die Dolphins haben eine richtig gute Defense normalerweise.
Ja.
Also die Bills, das war auch eins der Themen, die ich Anfang der Saison angesprochen habe, waren für mich ein ganz klares Top-Team gewesen, das hat sich auch bestätigt. Man hat gemerkt, Kansas City, Pat Mahomes hat ausgesetzt, hat nicht gespielt, die haben auch verloren.
Gegen die Chargers, ja.
Genau, und Aaron Rodgers war super konzentriert, man hat gemerkt, er will diesen MVP-Titel. Meiner Meinung nach sollte er ihn auch kriegen. Er war für mich über die Saison hinweg der beste Spieler der Liga. Wie gesagt, ich könnte gut damit leben, wenn Derrick Henry aufgrund seiner 2000 Yards Rushing und der 11-5-Bilanz der Titans den MVP-Titel bekommt. Rein objektiv sollte ihn aus meiner Sicht allerdings Aaron Rodgers bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich möchte, wir haben noch eine Sache, die haben wir im Vorgespräch schon kurz erwähnt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, der Skandal beim Washington gegen Eagles-Spiel. Oder beziehungsweise die doch etwas sehr umstrittene Situation, wenn wir über das Gleiche gesprochen haben.
Ja, also Doug Peterson hat ja bei einem sehr engen Spielstand und bei einem Spiel, wo es um richtig viel ging, weil wenn Washington gewinnt, sind in den Playoffs, wenn sie verlieren, werden die Giants in die Playoffs einziehen.
Ja.
Und Doug Peterson, der Head Coach der Eagles, der dort Kultstatus hat, weil er den Super Bowl gewonnen hat, hat doch Jalen Hurts, den Rookie, den sie dieses Jahr eingesetzt haben, dann in einer sehr, sehr engen Phase vom Feld genommen. Sie haben das Spiel verloren. Der Quarterback, der dann reinkam, Sudfield oder so, war der Backup. Und hat gar nichts auf die Kette bekommen, hat total überfordert gewirkt. Jetzt sind natürlich die Amerikaner da immer ganz schnell mit Wettbewerbsverzerrung und so weiter unterwegs. Aber im Endeffekt, es ging für die Giants um den Einzug, wenn die Eagles da in dem Spiel das Ding gewinnen. Von daher finde ich das auch schon eine recht dreiste Entscheidung. Und da bin ich ganz ehrlich, ich könnte es gut verstehen, wenn die Eagles aufgrund dieser Tatsache ihren Headcoach feuern, es sei denn, es war eine Ansage von oben gewesen, was ich nicht ausschließen möchte, um einen besseren Pick zu bekommen. Ja, damit haben sie jetzt 4 Siege und sind, glaube ich, 6. oder so in der Pick-Order. 6. oder 8., ich muss gleich nochmal schauen. Das will ich nicht ausschließen, aber ganz ehrlich, ich finde es eine echt kritische Entscheidung. Wie willst du denn jetzt deinem jungen Quarterback erklären, warum du ihn da runtergenommen hast, ja, wenn du jemanden reinbringst, der halt nichts auf die Reihe bekommt und dem restlichen Team, die halt sich den Arsch aufgerissen haben, um irgendwie Spiele zu gewinnen. Von daher finde ich das echt eine richtig grenzwertige Entscheidung.
Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Es gab noch einen kleinen Miniskandal, denn es gab die Szene auf der Uhr waren es noch 2 Minuten, also beim Two-Minute-Warning, wo es ein False Start gab von dem mittleren Defensive Tackle der Eagles. Und der Zug wurde quasi abgebrochen. Und ich muss jetzt gerade mal gucken, wie er hieß. War das Mac Collins? Hieß er so? Ich habe gerade nur die Szene direkt vor Augen. Ich lese es, nur mit der 76 müsste es gewesen sein. Springt quasi den Quarterback von Washington, obwohl der Zug quasi eigentlich, wie gesagt, und zwar aufs Bein. Also da könnte man auch schon wieder so sagen, das war vielleicht nicht die smarteste Situation. Also genau bei 2 Minuten, und das hätte auch böse enden können, weil wenn du als Defense-Spieler jemanden direkt aufs Knie, das ist A, nicht nur unangenehm, sondern B, ist es halt auch saugefährlich, weil halt einfach gar kein Gegendruck da war. Ne? Also die Defense war quasi schon so, ja okay, False Start, es passiert nichts, die Offense. Und dann springt er dem halt noch in die Knie, war nicht so geil. Da merkt man aber auch wieder diese Rivalität. War das vielleicht, und das hat auch, glaube ich, im Nachhinein auch zu mehreren Diskussionen geführt, ob das, was sich dabei halt gedacht wurde.
Ich muss gestehen, die Szene habe ich jetzt gar nicht gesehen, deswegen kann ich da relativ wenig zu sagen. Klingt allerdings schon wie so eine klassische Szene, wo du sagst, hey Schiri, was machst denn du da?
Ja, warte mal, ich muss noch mal ganz kurz gucken. Und zwar war das beim Two-Minute-Warning. Natürlich Flag geworfen und allem drum und dran, aber das war halt auch einfach, ich kann jetzt leider nicht sehen, welche Nummer das war, ich glaube es war 76, und du siehst halt einfach, es bewegt sich halt keiner mehr von der O-Line, D-Line auch nicht, Ball ist quasi tot, und dann springt er ihm halt noch vor in die Beine rein. Also falls ihr da draußen Football spielt, vor allem, du siehst halt einfach auch, dass er nicht nach dem Ball hechtet, weil der Ball liegt neben ihm. Also er hechtet ihm wirklich in die Beine rein. Das ist schon nicht geil. So muss man an dieser Stelle einfach mal sagen. Das ist schon ein bisschen was Unsportliches. Ich meine, man hat den Eagles in den letzten Jahren immer wieder, wo ich sowas mitbekommen habe, wo es so hieß, gerade bei Rivalitäten, Unsportlichkeit und bla. Weiß ich nicht, ob das so schlau war. Aber gut.
Du hast es leider nicht gesehen. Ich werde mir die Szene mal anschauen.
Genau. Wahrscheinlich tadelt mich Patrick nächste Woche, der vielleicht nächste Woche das erste Mal auch live mit dann dabei ist, wo wir zu dritt aufnehmen. Wahrscheinlich hat das einen ganz anderen Hintergrund gehabt. Ich habe es halt auch nur in den Highlights gesehen. Aber das ist halt schon übel, weil, wie gesagt, er hechtet nicht nach dem Ball. Das siehst du halt einfach ganz eindeutig. Naja, wollen wir jetzt auch nicht so lange aufsplitten. Schauen wir uns doch mal die Road to Super Bowl an. Denn jetzt haben wir aus der NFC spielen die Bears gegen die Saints, die Rams gegen die Seahawks, die Buccaneers gegen die Washington Football Team. Oh Gott, grauenhafter Name. Und das Divisional, das Bye haben die Packers, wie bereits gesagt. Die AFC dieses Jahr etwas verwunderlich, da könntest du mir vielleicht gleich nochmal was ganz kurz zu erklären, oder wir fragen nächste Woche nochmal genau Patrick, weil ich bin mir gar nicht mehr 100% sicher. Denn wir haben ja quasi 3 Teams aus der gleichen Division in den Playoffs. Und zwar, wir haben im ersten Spiel die Colts gegen die Bills. Dann haben wir das Rückspiel quasi Browns gegen Steelers. Wir haben Ravens, Titans, Ravens, die übrigens die Bengals einfach zerstört haben. Das kann man an dieser Stelle auch ruhig nochmal sagen.
Was wir auch beide getippt haben.
Ja. Und die Chiefs haben quasi das Bye. Ist es nicht normalerweise so, dass nur zwei Teams einer jeden Dings weiterkommen können? Weil jetzt haben wir ja quasi die Ravens, die Browns und die Steelers.
Also es ist so, ich habe das auch eine Zeit lang gedacht gehabt, weil es einfach noch nie der Fall war. Aber es ist so, dass der Erste einer Division automatisch für die Playoffs qualifiziert ist. Ja, und danach kommen die Teams mit dem besten Rekord rein. Ja, und wenn dann halt dann noch zusätzliche zwei Teams aus einer Division reinkommen, dann ist das eben so. In der Regel sind es meistens nur zwei Teams, weil die spielen halt auch jeweils mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, sodass es nicht so typisch ist, dass die so gute Records haben, aber die Teams haben halt gegen fast alle anderen gewonnen und deswegen sind eben alle reingerutscht.
Und, ja, vor allem, dass halt die, dass die Browns mal auf dem gleichen Level sind wie die Ravens, was die Punkte angehen, 11-5 beide.
Ja. Und die Steelers und nur einen hinter den Steelers, ne? Genau.
Ja, genau.
Von daher, ja, es ist mit Sicherheit eine super starke Division gewesen und ja, also mich freut es. Ich finde alle drei Teams spannend zu gucken, ja, weil sie einfach auch coole Franchises sind. Von daher alles gut. Ja, was tippst du denn, Patrick? Wenn wir jetzt mal so ein bisschen durch die Spiele durchgehen.
Fangen wir doch mal oben an.
Bears Colts Bills.
Ach, du willst bei Colts Bills anfangen. Okay, fangen wir bei der AFC an. Colts Bills. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, die Bills werden da weiterhin durchrennen.
Ja. Glaube ich auch. Für mich Doug McDermott, der Trainer der Bills, für mich relativ deutlich als zweiter, für mich wahrscheinlich der Coach der Miami Dolphins, Flores, aber für mich der Coach der Bills, Doug McDermott, Head Coach of the Year. Die Bills werden das Spiel gewinnen. Ich glaube, dass es kein richtiger Blowout wird, aber ich glaube auch nicht, dass es knapp wird.
Brown Steelers, was tippst du?
Ja, ich habe es eben ja schon so ein bisschen gesagt. Eigentlich hätte ich auf die Browns getippt vor dem Spieltag. Nach dem Spiel würde ich jetzt sagen, werden die Steelers das Spiel mit 2 oder 3 Punkten gewinnen.
Es wird eine knappe Nummer, so wie jetzt auch wenn Roethlisberger spielt. Ich glaube aber, dass die Browns jetzt auch nochmal die Motivation haben, trotz ihrer Ausfälle dieses Jahr wirklich mal jetzt mal das erste Mal seit wie viele Jahren? 2003 waren das jetzt mal in den Playoffs oder so? Das ist halt schon ewig lang her.
Ja.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die dieses Spiel, also Mayfield wird einfach sich auch selbst beweisen, ey, ich war der perfekte, er war ein First-Round-Pick, ne? Er war ja damals der
First-Overall sogar.
Ja, genau. Und ich glaube, dass Mayfield, also wenn Mayfield dieses Spiel mit seinem Team gewinnt, dann macht er sich in Cleveland unsterblich. Das ist er jetzt ja eh schon, aber ich glaube, mit allein nur diesem Sieg, das wird schon reichen.
Wird könnte gut sein.
Weil die Steelers, wie gesagt, direkter Konkurrent in der Liga, Roethlisberger, Urgestein und dann kommt so ein Junge da ums Eck und man muss auch dazu sagen, es ist natürlich auch ein Duell der Coaches, weil Browns waren bis vor 3 Jahren oder bis vor 4 Jahren waren die Browns das Schlechteste, das war das, was die Jets dieses Jahr waren. Das war das absolut schlechteste Team, die haben in Anführungsstrichen eine 0-16er Season hingelegt gehabt. Also
ja.
Und jetzt stehen die mit 11-5 auf dem gleichen Level wie die Ravens, nur 1 Punkt hinter den Steelers. Also ich bin ganz ehrlich, ich gönn's den Browns und ich glaube auch, dass sie den Kampfgeist haben, um ganz knapp zu gewinnen.
Umso besser.
Ja. Ravens Titans, das Rückspiel von letztem Jahr quasi.
Ich glaube, dass dieses Jahr die Ravens gewinnen werden.
Ich glaube auch.
Ich habe die Ravens irgendwann mitten in der Saison so ein bisschen abgeschrieben gehabt. Die haben sich jetzt riesig zurückgefaltet. Ja, ich tippe ganz knapp auf die Ravens, aber dann sind wir auf einer Seite.
Das heißt, wir gehen jetzt zur NFC, denn die Bears würden gegen die Saints spielen. Was glaubst du denn?
Ich glaube, dass es eine relativ deutliche Kiste wird. Die Saints werden das Spiel gewinnen. Die Bears fand ich jetzt echt enttäuschend.
Also bis auf die Packers waren diese Division, war einfach, ey, ganz ehrlich, sowohl die Vikings, als auch die Lions, sowohl die Bears waren für mich dieses Jahr, wo ich dachte, so die Packers, wenn die dagegen kommen, ja, okay, gut, die haben jetzt gegen die Vikings verloren, einmal, aber ey, ganz ehrlich, das war... Also Bears haben für mich dieses Jahr sehr schwach performt und ja, können sich glücklich schätzen, in den Playoffs zu sein, aber gab andere Teams, die meiner Meinung nach besser waren, die da hätten hingepasst.
Ja, bin ich bei dir.
Ja. Deswegen Saints tippe ich auch. Rams Seahawks. Ich glaube, das wird eins der spannendsten Spiele.
Was tippst du denn?
Normalerweise würde ich ganz klar sagen Seahawks, weil die für mich overall aufs Jahr gesehen halt mit auch mit diesen krassen Schwankungen, die sie hatten. Aber ich weiß nicht warum, aber so mein Unterbewusstsein sagt mir, dass die Rams jetzt doch nochmal sagen, nee, wir machen das jetzt noch irgendwie. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr eng und sehr, sehr spannend.
Ich würde eigentlich, bin ich bei dir, würde ich auf die Rams gehen, weil sie mit Aaron Donald einen wahnsinnig starken Pass-Rusher haben, der aus meiner Sicht auch Defensive Player of the Year, entweder er oder TJ Watt von den Steelers. Ich glaube, dass die Seahawks allerdings gewinnen. Der Quarterback der Rams hat sich ja den Daumen gebrochen gehabt, Jared Goff. Ich weiß nicht, ob er spielt. Ich weiß nicht, wie er performt, wenn er spielt. Der hat einen gebrochenen Daumen. Also irgendwie sollte jemanden das beeinflussen. Und ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass jemand, der sich vor 2 Wochen den Daumen gebrochen hat, da irgendwie so ohne Probleme durchkommt. Deswegen tippe ich wahrscheinlich auf einen knappen Sieg der Seahawks. Aber ich gebe dir recht, das wird mit Sicherheit ein richtig spannendes Spiel.
Ja, und dann kommen wir noch wahrscheinlich zu dem, wahrscheinlich wo wir beide, also ich glaube, eindeutiger können wir beide nicht tippen. Und ich würde mich sehr, sehr stark wundern, wenn die Buccaneers gegen das Washington Football Team verlieren würden.
Bin ich hundertprozentig bei dir. Ich glaube, dass die Bucks wirklich schwer zu spielen sind. Haben wir ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen gehabt. Ich tippe, dass die Bucks definitiv gewinnen werden. Ich würde jetzt nicht von einem riesigen Blowout sprechen, aber ich glaube,
die werden eher strategisch vorgehen und dann, wenn sie Polster aufgebaut haben, eher langsamer spielen, ein bisschen ruhiger runterkommen.
Ja, und ich glaube auch, dass mit Ron Rivera hat Washington echt einen guten Coach, einen guten Defense-minded Coach. Deswegen, ich glaube nicht, dass es das Blowout sein wird, weil Washington, die waren jetzt auch, glaube ich, schon länger nicht mehr in den Playoffs gewesen. Deswegen an der Stelle, die werden sich den Hintern aufreißen, aber es wird einfach nicht reichen. Die Bucks werden das Spiel gewinnen.
Ja, und dann, wenn das so kommt, wie wir uns das jetzt alle so grob vorgestellt haben, das Problem ist, wir können jetzt ja nicht über Divisional Playoffs reden, aber wenn halt die Bucks weiterkommen, kommen sie halt direkt gegen die Packers, dann haben wir quasi ein Rückspiel, das wir dieses Jahr auch schon mal hatten. Die Bucks hatten ja schon mal gegen die Packers gespielt diese Saison und das war ein sehr eindeutiger Sieg für die Buccaneers.
Der sich so aber auch nicht wiederholen wird.
Nein, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, das könnte so eins der größten Highlights der diesjährigen Playoffs werden, wenn die Packers auf die Buccaneers treffen, was Intensität angeht, weil es ist halt aktuell so, dass Brady und Aaron Rodgers wahrscheinlich die aktuell besten Quarterbacks sind, die diese Liga, oder die aktuell zwei besten Footballspieler der aktuellen Ära sind. Also das ist halt, ja, ein Spiel wird von der Mannschaft gewonnen, von einem Team. Und ich sag's immer gern wieder, das hat Coach Patrick schon zu mir damals gesagt und zu unserem Team, und das werde ich auch niemals vergessen, Offense wins the game, Defense wins the championship. Und das ist halt etwas, das darf man halt niemals vergessen. So haben auch damals die Broncos den Super Bowl gewonnen, weil sie eine unheimlich starke Defense einfach hatten. Aber ich glaube halt, Buccaneers Packers, das könnte eins meiner großen Highlights werden. Und wenn dann Ravens noch gegen die Chiefs spielen, was ich ihnen wirklich sehr, sehr, also ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Also ja. Wenn Ravens gegen Chiefs kommen, das wird für mich auch ein großes Highlight. Und sagen wir es mal so, ich glaube, die Playoffs dieses Jahr sind mit die interessantesten, die wir seit vielen, vielen Jahren hatten, weil du nicht so viele eindeutige Partien hast. Ich glaube, in den letzten Jahren hat man schon immer so merkhaft, so ja, okay. Wobei wir haben auch letztes Jahr noch gedacht, ja, die Titans werden halt ziemlich ab... die Titans werden nicht weit kommen und dann waren sie quasi im Championship-Game. Die waren im Championship-Game, ne? Die haben gegen die Ravens gewonnen und gegen Patriots.
Genau. Und haben dann aber gegen die Kollegen aus Kansas City verloren.
Ja, deswegen haben wir, wäre natürlich auch ein krasses Rückspiel, wenn die Titans weiterkommen gegen die Chiefs. Mal gucken. Also Titans haben natürlich auch ihre Erfahrungen gesammelt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, diese Playoffs werden wir aufgrund der Situation im letzten Jahr und dem vielleicht gar nicht stattfindenden NFL-Jahr, denke ich, sowieso nicht vergessen. Und ja, aktuell gibt es ja ganz, ganz viele, die, wir haben es ja auch schon mal gesagt, was wir tippen, wer am Ende im Finale steht. Ich bleibe immer noch bei meiner Meinung, dass die Packers gegen die Bills spielen werden. Aber warten wir es mal
ab. Auch das würde ich nicht ausschließen. Beide Teams sind wirklich, wirklich ziemlich gut. Von daher, ich bin gespannt. Ich freue mich wahnsinnig auf die Wildcard-Round und ja, auch dann, dass wir in der kommenden Woche zu dritt sein werden.
Das wird auch mega spannend. Ich freue mich sehr, dass der Patrick sich extra Equipment geholt hat, den ich ja quasi Anfang der Saison gefragt habe, so, hey Patrick, hättest du Bock, da was mit einzusprechen? Weil, wie gesagt, der hat GFL 2 gespielt. Der Mann hat jahrelang Football trainiert, hat in Kaiserslautern nicht unerheblich mit zu dem Erfolg des Teams beigetragen und hat die Pirmasens Pretorians bei der Mannschaft, bei der ich selbst 3 Jahre gespielt habe. Ich meine, wir haben im ersten Jahr hatten wir eine Perfect Season. Und er war maßgeblich an diesem Erfolg beteiligt, sowohl als in Coaching-Rolle als auch als Spieler. Und der Mann hat eine unheimliche Erfahrung und deswegen freue ich mich umso mehr, dass er damals gesagt hat, so, ja klar, gerne machen wir. Und jetzt sind es halt quasi diesen, man muss auch sagen, finanziellen Dings auf sich. Ich meine, der Mann arbeitet in der Pflege, der hat halt den ganzen Tag auch zu tun, gerade jetzt in den Zeiten. Und dann nimmt er sich trotzdem die Zeit und schickt uns halt hier noch einen Spieler und so weiter. Ja, das freut mich sehr, dass dann wir wahrscheinlich jetzt zu den Playoffs zu dritt sind und dass wir vielleicht dann nächste Saison sogar komplett zu dritt sind. Was ich halt mega spannend finde. Aber gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Wir schauen jetzt erstmal auf die nächste Woche, auf die Wildcard Round, dann auf die Divisional Playoffs, dann auf das Championship Game und dann natürlich auf den Super Bowl. Hast du noch was hinzuzufügen, Florian?
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich freue mich wie Bolle auf die Playoffs und sage an der Stelle schon mal ganz herzlichen Dank, Patrick, und ich freue mich auf kommende Woche.
Bist du eigentlich jemand, der guckst dir alle Spiele an?
Ich hoffe, ich kann.
Das ist halt immer die Frage, man hofft natürlich. Aber ich versuche wirklich jedes Spiel mitzunehmen, weil Leute da draußen, für diejenigen, die Football begeistert sind, es sind nur noch quasi 4 Spieltage. Dann ist Feierabend erstmal. Und wir haben es schon 1000 Mal gesagt, dieses Spiel vom Super Bowl, wo dann irgendwie AFC gegen NFC, das guckt man nicht.
Ich weiß noch nicht mal mehr, wie es heißt.
Ich habe es auch vergessen. Nee, ihr wisst alle, der Pro Bowl. Das ist halt einfach kompletter Quatsch. Naja, in diesem Sinne, ich wäre durch, würde jetzt noch an Patrick abgeben, aber ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss und das letzte Wort gebührt dir, Florian.
Ja, in dem Sinne auch vielen Dank, Patrick, und ich freue mich auf die spannenden Playoffs, wünsche allen da draußen, dass sie einen guten Start ins neue Jahr hatten und gebe damit dann auch ab an Coach Patrick.
Ja, und an dieser Stelle sollte eigentlich jetzt Coach Patrick kommen, doch leider hat er mir jetzt kurzfristig doch absagen müssen, aus beruflichen Gründen hat das einfach nicht gepasst, also es war dann doch zu stressig gewesen und ja, deswegen hören wir uns dann das nächste Mal zu den Playoffs. Ich meine, Flo und ich, wir haben ja doch sehr ausführlich gesprochen und wir freuen uns natürlich riesig auf dieses Wochenende. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes, erstes Playoffs-Wochenende. Mein Name ist Patrick. Bis dann. Ciao.
Yeah! Flat, LeBron. Yeah! Over. There you go! Run him! Stay on him! Stay on him!
That's a sack on the ball! Angela, good job! Yo, that's a sack! Go, Dave. Hey, you didn't know what you were doing!
Angela, remember, if he goes out, he'll go on the ball!